Highlights der CeBIT 2010, präsentiert von Steffen Klaus.
Your favorite radio.
Ladies and gentlemen, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. Angela Merkel.
Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber José Zapatero, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Christian Wulff, sehr geehrter Herr McDermott, Herr Oberbürgermeister, Herr Professor Scheer, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundeskabinett und aus den Parlamenten, liebe Aussteller, meine Damen und Herren. Ich freue mich natürlich, dieses Jahr wieder gemeinsam mit Ihnen die CeBIT eröffnen zu können und das Ganze noch in einem Jubiläumsjahr. Wir haben verschiedene Jubiläen zu feiern. Unter anderem erinnern wir uns daran, dass sich zum 100. Mal der Geburtstag von Konrad Zuse jährt. Der findige Ingenieur, der 1941 eine programmierbare Rechenmaschine und damit weltweit den ersten Computer zum Laufen brachte. Und heute wissen wir, das war der Anfang einer weitreichenden technologischen Revolution. Allerdings hat uns Herr McDermott nochmal darauf hingewiesen, dass mit Leibniz und Hannover natürlich die Grundlagen schon viel früher gelegt waren und man sich eigentlich nur wundern musste, warum es so lange gedauert hatte, dass man daraus was Anständiges gemacht hat. Meine Damen und Herren, zum anderen findet aber in diesem Jahr die CeBIT zum 25. Mal statt. Und ich möchte den Veranstaltern sehr herzlich gratulieren. Es waren ja nicht immer nur einfache Jahre. Und auch jetzt muss man ganz nüchtern sagen, die CeBIT ist die weltgrößte Messe, die Leitmesse der Informations- und Kommunikationstechnologie. Aber man spürt den Hauch der Wettbewerber doch von vielen Seiten. Und einer sitzt in Spanien. Ich habe mit dem spanischen Ministerpräsidenten heute schon darüber gesprochen. Barcelona und die Handymesse werfen auch immer mal wieder ihre Schatten. Aber ich sage Ihnen, die Bundesregierung möchte, dass die CeBIT weiter die weltgrößte Messe bleibt, dass sie eine attraktive Stelle bleibt und dass wir hier auch noch den 50. Geburtstag, nicht mehr mit mir, aber ansonsten den 50. Geburtstag feiern können, meine Damen und Herren. Auch in diesem Jahr 4.000 Unternehmen aus rund 70 Ländern, die hier ihre Neuerungen präsentieren und ein spannendes Partnerland, wie uns der Ministerpräsident eben dargestellt hat. Ein Partnerland mit Spanien, das mit Deutschland sehr enge freundschaftliche Beziehungen pflegt, das, wie José Zapatero nicht müde wird zu betonen, ein spannendes Urlaubsland für uns ist, das aber durch seine Präsentation hier heute schon angedeutet hat, und das wird sich an den Ausstellungspavillons noch verdeutlichen, dass neben seinen wunderbaren Landschaften, neben seiner Geschichte, neben seiner Faszination, die wir kennen, und seiner Kultur, natürlich auch die neue Technologie hinzugetreten ist. Und Spanien ist im Augenblick, die EU hat im Augenblick die EU-Präsidentschaft inne. Und deshalb ist es in doppelter Hinsicht, einmal als neuer Technologiemarkt, aber genauso auch als EU-Präsidentschaft, ganz besonders prädestiniert für dieses Partnerland in diesem Jahr. Herzlichen Dank, dass Spanien das angenommen hat. Wir alle freuen uns auf die spanischen Produkte hier in Hannover. Wir haben das heute Abend hier auch schon sehr eindrücklich gesehen. Die Informations- und Kommunikationstechnologie bringt die Welt und auch die Menschen näher zusammen. Das, was weite Entfernungen waren, das, was Grenzen waren, das alles wird durchlässiger. Und deshalb ist natürlich die Informations- und Kommunikationstechnologie einer der ganz wesentlichen Treiber der Globalisierung und auch des Fortschritts. Und so ist es doch natürlich auch ganz wichtig, dass wir lernen, mit diesen Chancen umzugehen, weil natürlich auch das bedeutet, Herr Scheer hat das angedeutet, dass wir neue Dinge auch lernen müssen im Umgang, dass wir Risiken einschätzen lernen müssen und dass wir sie minimieren müssen. Und das, was uns näher zusammenbringt in dieser Welt, das macht natürlich auch die Verletzlichkeit unserer Welt aus. Und wir haben das alle ganz hautnah und ganz erschreckend zum Teil im Zusammenhang mit der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise gesehen. Und die Lehren daraus, die sind ja eigentlich sehr eindeutig. Wir brauchen sozusagen Regeln für das globale Wirtschaften, die sagen, wir dürfen im Blick auf die kommenden Generationen nicht unsere Ressourcen über Gebühr belasten. Wir brauchen Freiräume für private Investitionen. Wir müssen schauen, dass wir stabile Währungen haben. Und wir brauchen einen freien Weltmarkt, der nicht auf Protektionismus setzt. Das alles ist logisch, ganz einfach gesagt. Und dennoch muss ich erwähnen, dass wir im G20-Prozess uns über diese Regeln, uns über diese ganz einfachen Fragen der Offenheit, der Freiheit viele, viele Diskussionen haben, Gedanken machen und nicht immer zu den erwähnten Zielen kommen. Und die Gefahr zum Beispiel eines ganz verkappten Protektionismus in der Weltwirtschaft nach der Weltwirtschaftskrise ist nicht gebannt. Und ich glaube, es ist in unser aller Interesse, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung, der Durchlässigkeit von Informationen darauf achten, dass dies eine Welt ist mit einem freien Handel, mit durchlässigen Grenzen und der Verbreitung des Fortschritts ohne Barrieren, meine Damen und Herren. Wir haben weitere Erfahrungen gemacht. Wir mussten Banken retten, weil sie durch exzessive Arbeit die Welt an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Wir mussten Konjunkturprogramme auflegen, weil die Weltwirtschaft stabilisiert werden musste. Wir mussten dafür mehr Schulden machen und stehen jetzt an der Stelle, wo zum Teil dann wiederum spekuliert wird, gegen Staaten, die Schulden angehäuft haben. Und ich glaube, wir sind in einer Welt im Augenblick, in der es darum geht, das richtige Maß von Freiheit und Regeln zu finden. Und gerade wir in der Europäischen Union haben diese Diskussion natürlich auch in ganz besonderer Weise. Der Euro, unsere gemeinsame Währung, auch gerade zwischen den beiden Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Spanien und Deutschland und etlichen anderen, er hat uns sicher durch die Krise geführt. Es ist gar nicht auszudenken, und wir kennen das ja aus der Geschichte, was los gewesen wäre in diesen Turbulenzen der Weltwirtschaft, wenn der Euro nicht als eine gemeinsame Währung in unserem Binnenmarkt eine große Leitwirkung gehabt hätte. Aber wir sehen auch, dass die Divergenzen im europäischen Währungsraum dazu führen, dass Spannungen aufgebaut werden, die wieder Anlass zu Spekulationen sind. Und deshalb ist es wichtig, dass das, was wir als großes historisches Gut, als große historische Errungenschaft geschafft haben, nämlich dass einzelne Staaten sich verbunden haben in einem gemeinsamen Währungsraum, dass das Fundament dieses gemeinsamen Währungsraums gepflegt und gehegt wird. Und das ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle zu den Regeln dieses Stabilitäts- und Wachstumspaktes zurückkehren. Das gilt für die Bemühungen der griechischen Regierung, die ja sehr intensiv sind und von denen wir glauben, dass sie der Weg dazu sind, dass die Märkte wieder Vertrauen bekommen zu allen Euro-Ländern. Das gilt aber auch für die Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb war es richtig und wichtig, dass wir uns im vergangenen Jahr die Schuldenbremse in das Grundgesetz hineingeschrieben haben, die uns zu solider Finanzierung entlang den Bedingungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in der Europäischen Union verpflichtet. Verpflichtet nach der deutschen Rechtslage, festgelegt in unserer Verfassung. Und alle Vorhaben, die wir im Rahmen dieser Legislaturperiode uns als neue Koalition vorgenommen haben, all diese Vorhaben sind sozusagen eingebettet in die Leitplanken einer soliden Finanzpolitik. Und das ist richtig. Und dazu gehören sowohl unsere steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten als auch genauso natürlich die Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Wir wissen, dass die Menschen die große Kraft unseres Landes sind. Wir wissen, dass die natürlichen Rohstoffe in Deutschland sehr limitiert sind und deshalb unsere gesamten Investitionen in die Menschen hineingehen müssen. Und deshalb haben wir gesagt, dass wir gerade im Bereich der Bildung einen Schwerpunkt setzen. Wir fühlen uns dem 10%-Ziel, also 10% des Bruttoinlandsprodukts, bis 2015 in Forschung und Bildung auszugeben, verpflichtet. Das ist gerade für ein Land mit einem demografischen Umbruch, wie es Deutschland ist, von allergrößter Wichtigkeit. 3% für Forschung, das werden wir relativ bald erreichen. Allerdings bitte ich auch gerade die Informations- und Kommunikationstechnologie, möglichst viele Forschungsausgaben auch in den Unternehmen anzusiedeln. Und ich sage Ihnen auch zu, dass wir ernsthaft und nicht nur ernsthaft nachdenken, sondern auch in unserer Vereinbarung der Koalition haben, dass wir die steuerliche Förderung von Forschungsaktivitäten in unser Programm aufnehmen wollen. Wir wissen, dass wir damit einen Wettbewerbsfaktor für Deutschland verbessern würden, denn viele der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, viele unserer Nachbarn haben solche steuerlichen Forschungsförderungen und es ist inzwischen ein Standortnachteil für Deutschland geworden, dass wir das nicht haben. Wir werden in die Bildung investieren, wir werden das gemeinsam mit den Ländern besprechen, aber es ist notwendig, dass wir alles tun, damit angesichts von immer weniger jungen Leuten natürlich die Bereitschaft besteht, auch hier mit guten Bildungsergebnissen die Ausgangsbasis nach der Schule zu haben, um anschließend in Fachhochschulen, Hochschulen oder in Facharbeiterberufen eine gute Ausbildung haben zu können. Es ist dabei wichtig, das ist ja auch angeklungen, dass wir die Begeisterung für die mathematischen, für die ingenieurwissenschaftlichen Fächer, für die naturwissenschaftlichen Fächer fördern. Diese Studien sind immer noch als schwierig angesehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so schlimm ist es gar nicht, aber das kann man ja nicht jedem Einzelnen sagen. Aber es ist jetzt auch ganz wichtig, dass in dieser Krise und nach dieser Krise die Unternehmen bereit sind, die Absolventen auch wirklich aufzunehmen und ihnen eine Chance zu geben. Wenn wir in dieser Krise die Erfahrung machen, sozusagen am Rande unseres tiefen demografischen Wandels, dass naturwissenschaftliches, ingenieurwissenschaftliches Studium sich nicht lohnt und man anschließend für die Bildung, die ja sehr schnell veraltet, keine adäquate Berufsmöglichkeit bekommt, dann wird sich wieder über Jahre eine sehr schwierige Situation einstellen, wo die jungen Leute sagen, das lohnt sich nicht. Und ich glaube, deshalb haben wir hier alle eine gemeinsame Verantwortung, meine Damen und Herren. Nun zu den, ich bedanke mich für den Applaus. Und nun zu der Informations- und Kommunikationstechnologie insgesamt. Mein Kollege aus Spanien, José Zapatero, hat eben darauf hingewiesen, dass 99% der Haushalte in Spanien bereits mit einem Breitbandanschluss ausgestattet sind. Wir wollen das bis Ende 2010 erreichen. Ich kann aus eigener Erfahrung in wenig besiedelten ländlichen Gebieten nur sagen, wir haben da noch viel vor uns. Rede ich jetzt nicht irgendwie von Movies auf dem Handy, sondern ich rede von der Fähigkeit, telefonieren zu können im Buchenwald und oder im Tannenwald, ist mir auch egal, oder Kiefernwald. Ist jedenfalls das Laub und die Empfangsfähigkeit von Handys scheint mir immer noch ein sehr irdisches Problem zu sein. Also wir leben ja im Augenblick in einer Übergangszeit. Alles ist möglich, aber noch nicht überall. Und deshalb, glaube ich, ist die flächendeckende Versorgung mit wirklich guter Hardware im Sinne der Breitbandanschlüsse ein zentraler Punkt. Und wir haben uns dann vorgenommen, dass bis 2014 3/4 der Haushalte Hochleistungsnetze mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde nutzen können. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber der Wirtschaftsminister fühlt sich genauso wie ich und die gesamte Bundesregierung diesem Ziel verpflichtet. Meine Damen und Herren, auf dieser Basis können wir dann aufbauen und die entsprechenden Anwendungen auch durchsetzen, aber ohne diese Basis wird es schwierig werden. Und deshalb liegt in dieser Grundversorgung natürlich eine zentrale Aufgabenstellung. Dennoch haben wir, wie auch Professor Scheer schon gesagt hat, auch vor, als Bundesregierung bis zum Sommer eine digitale Strategie vorzulegen, mit der wir die Vernetzung der digitalen Möglichkeiten mit der klassischen Industrie verbessern und hierfür dann auch die entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. Nach wie vor ist es so, dass wir hier eng, und das kann ich nur unterstreichen, was Herr McDermott gesagt hat, zusammenarbeiten müssen. Zusammenarbeiten müssen zwischen Politik und Wirtschaft und auch die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Früher sind all die Dinge, die jetzt investiert werden müssen, im Grunde im Rahmen der Daseinsvorsorge von Staaten bereitgestellt worden. Heute findet das in einem freien Wettbewerb statt. Das stellt uns vor neue Herausforderungen und ich habe heute mit dem spanischen Ministerpräsidenten auch darüber gesprochen, dass es notwendig ist, dass auch die Investitionspolitik der Europäischen Union so ausgerichtet ist, dass sie nicht nur auf kurzfristigen Nutzen des Konsumenten schaut, sondern auch auf langfristige Investitionen in die notwendigen Infrastrukturen. Sonst werden wir zurückbleiben auf einem unzufriedenen Stand, der uns letztlich nicht weiterhilft, meine Damen und Herren. Professor Scheer hat heute, wenn ich die Zeitung richtig gelesen habe, einen Staatsminister für Internet gefordert. Ich habe ihn eben angesprochen. Man muss ja auch über die Dinge sprechen, die sozusagen noch ein bisschen strittig sind. Und habe darauf verwiesen, dass wir ja immerhin jetzt für den gesamten Bereich von E-Government einen entsprechenden Ansprechpartner einer Bundesregierung haben. Ich sage Ihnen, ich glaube nicht, dass die Möglichkeit oder die Wirksamkeit eines solchen Staatsministers die Lösung ist, sondern ich glaube, dass der Bundeswirtschaftsminister mit seinen Kapazitäten und Fähigkeiten auch als derjenige, der den IT-Dialog mit der Wirtschaft im Wesentlichen führt, zusammen mit anderen Kollegen, die Ansprechstelle sein sollte, die die Informations- und Kommunikationstechnologie in der Bundesregierung sozusagen bündelt und vorantreibt. Professor Scheer hat mir dann gesagt, aber es sei so viel Durcheinander und jeder Minister sage was anderes. Daraufhin ist mir die Antwort nicht gleich eingefallen, die ich hätte sagen müssen. Seien Sie doch froh, dass sich jetzt fast jeder Minister mit Informations- und Kommunikationstechnologie befasst. Das war jahrelang nicht der Fall. Und wenn dann erstmal alle von Google bis Datenschutzbriefen und von diesem bis jenem die richtigen Worte kennen, die richtige Sprache finden, dann haben wir uns eingearbeitet in ein neues Gebiet und dann verspreche ich Ihnen, werden wir unsere Aktivitäten Ihnen auch zum nächsten IT-Gipfel in Dresden gebündelt vortragen. Bis dahin werden wir uns aber erst einmal informieren, hier auf der CeBIT, meine Damen und Herren, einer spannenden Messe. Ich freue mich auf den Rundgang morgen mit meinem spanischen Kollegen, mit José Zapatero. Und ich glaube, wir werden wieder viele neue Einsichten bekommen. Ich möchte, dass die Informations- und Kommunikationstechnologie zum Markenzeichen der deutschen Wirtschaft gehört. Ich möchte, dass die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie möglichst schnell Eingang finden in die gesamten klassischen Bereiche unseres Wirtschaftens und Lebens. Und damit das stattfinden kann, brauchen wir viel Leidenschaft, viel Freude, viel Begeisterung, auch manche strittige Diskussion. Und in diesem Sinne sage ich, die CeBIT ist eröffnet und ich wünsche ihr viel Erfolg, meine Damen und Herren.